Podcast des Landes Oberösterreich, Abteilung Gesundheit. Zum Schwerpunkt gesund betreuen, gesund bleiben.
Gesund betreuen, gesund bleiben. Wir sprechen über das, was pflegende Angehörige interessiert. Mit Gästen, die wissen, was es heißt, daheim für einen anderen Menschen, der Hilfe braucht, da zu sein. Damit es diesem Menschen gut geht, muss auch dem pflegenden Angehörigen etwas Aufmerksamkeit gewidmet werden. Es muss ihm auch gut gehen. Unser Gast heute ist Matthias Schmidt. Guten Tag, Herr Schmidt.
Grüß Gott.
Herr Schmidt, Sie sind als Entwickler in der Medizintechnik tätig. Sie sind beruflich selbstständig und Sie pflegen Ihre 88-jährige Mutter. Sie lebt alleine, aber im gleichen Ort wie Sie und doch nicht in unmittelbarer Nähe. Wie geht denn diese Pflege?
Diese Frage, wie geht diese Pflege, enthält für mich so ein bisschen das Nachfragen nach einem Rezept. Und da möchte ich gleich vorausstellen, das kann ich nicht liefern. Und zwar warum nicht? Weil ich glaube, diese Betreuungspflegesituationen sind sehr individuell unterschiedlich. Es geht ja um Menschen und es geht um Beziehungen und die sind eben per se sehr individuell. Insofern also liegt es mir sehr ferne, irgendwelche Ratschläge, Rezepturen oder sonstige Weisheiten von mir zu geben. Ich kann ein bisschen von meiner Erfahrung erzählen.
Ja, erzählen Sie ein bisschen.
Genau. Die Situation ist ganz richtig beschrieben. 88-jährige Mutter, die auf eigenen Wunsch nach dem Tod des Vaters alleine im Elternhaus lebt, mittlerweile 4 Jahre, und die aber natürlich Unterstützung braucht. Und das ist schon ein wichtiger Aspekt, glaube ich, dass man beleuchtet, welche Bedürfnisse, welche Bedürftigkeiten sind da offen oder sind dazu beizustellen. Und da würde ich die Situation so beschreiben, die Mutter ist jetzt in ihrer körperlichen und geistigen Verfasstheit einfach ihrem Alter entsprechend zu sehen. Also 88 Jahre, da geht halt manches nicht mehr so wie mit 20. Mhm. Aber sie ist bewegungsfähig, kann sich selbstständig ankleiden, Toilette etc., das ist selbstständig möglich. Aber es gibt trotzdem Grundbedürfnisse, die abzudecken sind. Essen, warme Wohnung, vor allem aber auch Orientierung im Leben und im Tagesablauf zu bieten. Das ist eigentlich die Kernaufgabe, die ich da sehe in der Betreuung. Darum ist mir auch der Begriff Pflege gar nicht so sympathisch in diesem Zusammenhang. Der klingt für mich zu medizinisch und zu professionell. Ich bin ein totaler Laie und versuche eben diese Bedürfnisse meiner Mutter zu identifizieren und bestmöglich eben abzudecken. Zweiter Aspekt, bin nicht nur ich, der das versucht, sondern wir sind ein ganzes Team. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Also eine Person alleine würde das wahrscheinlich nicht leisten können.
Sie haben ja Ihren Vater auch schon begleitet. Sie haben schon erwähnt, dass Ihre Mutter verwitwet ist. Ist das auch eine Erfahrung, die Sie mitgenommen haben aus dieser ersten Pflege, dass man ein Netzwerk braucht? Können Sie uns dieses Netzwerk ein bisschen beschreiben? Wie schaut das bei Ihnen aus? Wie koordinieren Sie das?
Ja, das ist ein sehr wesentlicher Lernprozess gewesen und das ist irgendwie so mit dem Vater so ein bisschen schleichend auch entstanden. Vater war dement, schwer dement am Ende. Also es ist so weit gegangen, dass er am Ende nicht mehr essen und schlucken hat können. Und das ist so ein Prozess, der sich über Jahre hinweggezogen hat, den man ursprünglich gar nicht so wirklich wahrgenommen hat. Das ist eben so ein bisschen entstanden, bis wir uns dann klar waren, okay, die Mutter wird das alleine nicht mehr bewältigen können. Und dann haben wir uns eben an professionelle Stellen gewandt, was da an Möglichkeiten besteht. Und so ist dieses Netzwerk dann entstanden. Ein ganz wesentlicher Ansprechpartner ist der Hausarzt gewesen. Auch jetzt im Fall der Mutter ist das ein ganz wesentlicher Partner, der sämtliche medizinische Fragen beantwortet und das sehr unterstützend hilft, der auch die Lebensgeschichte beider Eltern gut gekannt hat. Also wir sind ein bisschen in einer privilegierten Situation, dass das eben ein Hausarzt im wirklich idealen, klassischen Sinne ist mit Hausbesuchen etc. und der sich sehr auch für die Patientenschicksale und Lebensverläufe interessiert. Das ist ein ganz wesentlicher Partner. Sonst natürlich die Kernfamilie, also ich mit meinen Geschwistern und Schwägern und Schwägerinnen, die da sozusagen den Kern bilden. Jetzt im Falle der Mutter professionelle Hilfe durch den mobilen Betreuungsdienst der Caritas, die wochentags, montags bis freitags am Vormittag vorbeikommen, sodass wir uns verlassen können, dass die Medikamente eingenommen sind, dass ein Frühstück eingenommen ist und dass die Mutter auch aufsteht.
Mhm. Ich glaube, die Nachbarn spielen auch eine Rolle, oder?
Die Nachbarn spielen eine wesentliche Rolle, weil es halt oft auch einfach um Sicherheit geht für die Mutter. Wenn man alleine im Haus wohnt, braucht man irgendwo auch ein Geländer im weiteren Sinne. Und wenn sie alleine bemerkt, dass das Auto des Nachbarn im Carport steht, dann strahlt das für sie eine gewisse Sicherheit aus. Und sie nutzt das auch. Also es gibt Fälle, wo sie, wenn sie am Abend ein bisschen irritiert ist, sie nennt das selber, sie ist verwirrt. Ich sage eher irritiert. Dann geht sie zum Nachbarn, klopft dort an und er sucht um Klarheit.
Also der soll ihr weiterhelfen.
Genau.
Und, der
und das
tut
ist
das
mit
auch?
Dem auch vereinbart. Erstens ist er sehr, sehr zugänglich und umgänglich, hat selber mal die Schwiegermutter versorgt und ist der sehr unterstützend tätig und ruft dann im nächsten Schritt auch uns an, dass wir eben dann da auch...
Sie sind ja vom Beruf Techniker und ich nehme an, da sind Sie gewohnt, sehr logisch zu denken, sehr strukturiert zu denken, die Abläufe klar ineinander übergehend zu denken. Wie geht denn das, wenn man Pflege mit doch einem relativ großen Netzwerk, so wie Sie es beschrieben haben, jetzt koordiniert? Führen Sie da Listen, haben Sie Einsatzpläne oder wie machen Sie das konkret?
Das ist in der Tat hilfreich gewesen in der Organisation dieses Netzwerkes, dieses Personenkreises, die da mitwirken. Wo wir uns überlegt haben, einmal eine gewisse Aufgabenteilung. Also ich bin irgendwo derjenige, wo die Fäden zusammenlaufen und derjenige, der die Schnittstelle zum Beispiel zu allen medizinischen Themen ist. Das ist auch umgekehrt, glaube ich, sehr wichtig, dass ein Arzt weiß, an wen muss er sich wenden. Also in unserem Fall, wir sind 5 Kinder gewesen, wäre das wahrscheinlich ein bisschen verwirrend, wenn einmal der da steht und dann wieder jemand anderer. Also das war mal klar geregelt. Ja, und wir führen, also ich führe eine Liste, einen Wochenplan, wo erstens einmal draufsteht, welche Medikamente so einzunehmen sind. Die sind vorpräpariert in diesen Schatullen und werden dann abgehakt in dieser Liste, die Einnahme, damit sich auch Nachkommende orientieren können, ist das schon erledigt oder nicht. Und da stehen auch kleine Hinweise auf dieser Liste drauf. Weiß ich nicht, heute gibt es einen Friseurtermin, da wird die Mutter abgeholt um 14 Uhr oder so. Oder ich verspäte mich am Abend heute auf 18 Uhr, weil ich vorher nur einen Termin habe oder so.
Also das ist eine elektronische Liste?
Nein, das ist ein Zettel, das drucke ich sonntags aus und hinterlege ihn auf der Kredenz in der Küche und wird bedient vom mobilen Pflegedienst, wie von meiner Schwester, die auch regelmäßig vorbeikommt, von mir und allen Personen, die eben das Haus betreten.
Also Sie sind der Manager dieses Netzwerks?
So bezeichnen mich meine Geschwister auch, ja.
Es muss ja jeder nach seinen Talenten eingesetzt werden und das scheint ihr Talent zu sein. Wie viel Pflegezeit entfällt denn auf Sie selbst? Also haben Sie selbst auch sich da Aufgaben herausgenommen, außer dem Management?
Ja, schon. Und zwar ist im Falle der Mutter ist es eben so, weil Sie auch sagen, die Talente spielen natürlich eine Rolle. Es spielt auch, glaube ich, die Beziehung, die persönliche Beziehung eine wesentliche Rolle. Und im Falle meiner Mutter ist es eben Mutter, Sohn, noch dazu ich als Nachzügler, glaube ich, was Spezielles. Und das hilft. Das hilft ihr und das hilft auch meinen Geschwistern, dass ich da in vielen Punkten einfach die Nummer 1 sozusagen bin, die dann vorgeschoben wird in der Klärung oder in der Besprechung von kritischen oder besonders herausfordernden Punkten vielleicht. Genieße auch eine gewisse Vorteilsposition zum Beispiel als Mann, also als Sohn im Vergleich zu meinen Schwestern. Da gibt's, das ist glaube ich vielleicht ein bisschen so, ja, über die Historie, persönliche Entwicklung der Mutter auch so entstanden, dass man halt als Sohn vielleicht ein bisschen anders positioniert oder gesehen wird.
Da haben Sie ein Glück gehabt von der Generation.
So ungefähr.
Ja, also sie kann von Ihnen auch leichter etwas annehmen, kann man das so sagen?
Ja, mit Sicherheit. Auch weil wir, glaube ich, ein bisschen ähnlich gestrickt sind. Sie haben die Logik zuerst angesprochen. Meine Mutter ist da auch ein sehr logischer Mensch. Mhm. Und also, Sie haben gefragt, wie viele Stunden, dass man das noch vielleicht beziffert. Das ist so in etwa 15 Stunden pro Woche.
Und Sie machen vor allem Wochenenddienste, glaube ich, oder?
Genau.
Also sind fürs Wochenende die Ansprechperson oder schauen auch einmal vorbei?
Ja, wir haben das wirklich so ganz regelmäßig eingetaktet. Mhm. Meine Zeiten sind Dienstagabends, Freitagsabends und das Wochenende.
Wie lässt sich denn das mit Ihrer Familie, mit Ihrer Frau, mit Ihren Kindern vereinbaren?
Ja, das war in der Tat ein Punkt, den ich am Anfang gar nicht so richtig registriert oder wahrgenommen hatte, nämlich gerade jetzt, was meine Frau anbelangt. Dass diese Zeit, die für diese Betreuungsleistungen notwendig sind, natürlich anderswo fehlen. Mhm. Und insbesondere natürlich auch in meiner Beziehung und meinem Umgang mit meiner Frau auch abgehen. Und das hat einer längeren Klärung bedurft, intensiv auch zum Teil, bis wir da sozusagen einen gemeinsamen Nenner auch gefunden haben. Wobei schon hilfreich war, dass meine Frau ja auch mit ähnlichen Fragestellungen konfrontiert war von ihrer Elternseite her. Mhm. Also das war ja, ist jetzt nicht unbekannt gewesen. Und für die Kinder ist es, ich habe ja zwei erwachsene Kinder, die mittlerweile selber Familie haben, ist es etwas leichter, weil die haben ihr eigenes Programm, bringen sich aber auch in diesem Netzwerk ein, weil zum Beispiel Enkelkinder ganz was Wichtiges sind.
Mhm. Also für die Mutter jetzt die Enkel oder schon die Urenkel möglicherweise?
Beides.
Ja. Mhm, weil die emotional einfach eine...
Ja, das ist wie wenn man einen Schalter umlegen würde. Sofortiger Themenwechsel und der Zugang zu Kindern ist einfach ganz was anderes. Wahrscheinlich als Mutter nur mal ganz speziell, glaube ich.
Was kann denn Ihre Mutter gut annehmen und wo merken Sie, das kann sie vielleicht nicht so gut annehmen oder überschreitet man möglicherweise auch Grenzen, die sie nicht überschritten haben möchte?
Ja, also was gut funktioniert, ist sämtliche Kulturthemen. Die Mutter war immer sehr kulturaffin. Speziell jetzt, was Musik anbelangt, und das nutze ich auch ganz gezielt, um sie abzulenken von belastenden Themen. Sie ist ja von sich aus eher der Typus Mensch, der das Glas halb leer sieht und nicht halb voll. Also das ist so ein bisschen die Herausforderung, dass man da dann oft ein bisschen ablenkend auch agieren muss. Und das ist zum Beispiel so ein Themenblock, der sehr hilfreich ist, Kultur, Musik. Also wenn am Sonntagvormittag ein Konzert im Fernsehen ist, weiß ich habe gewonnen, der Tag ist gerettet. Und wie schon angesprochen, Enkelkinder, Urenkelkinder spielen eine große Rolle und sind sehr hilfreich.
Mhm. Was ist für Sie persönlich die größte Herausforderung? Sie haben jetzt schon ein paar Strategien angesprochen, die Sie einsetzen, also wo Sie offenbar schon auch reflektiert drüber haben, wie kann ich denn ein Thema auch lösen. Was ist die Herausforderung, die Sie am meisten beschäftigt?
In unserem Fall ist es sicher die Bewertung der Frage, ist diese Situation, dass die Mutter alleine im Haus ist, zulässig? Ist da eventuell Fahrlässigkeit im Spiel? Kann mir das zumuten? Können wir uns das zumuten? Und das ist eigentlich fast tagesaktuell neu zu bewerten.
Das heißt, Ihre Mutter ist noch selbst geschäftsfähig, kann für sich auch selbst entscheiden.
Genau.
Und Sie müssen da jetzt abwägen, wie viel kann man ihr abnehmen oder noch zutrauen und wo sollte man etwas tun zu ihrer eigenen Sicherheit?
Ja, genau, das ist so ein richtiger Balanceakt. Wenn man zu viel wegnimmt, liefert man sozusagen den Beweis, dass die Mutter ja nicht mehr handlungsfähig wäre. Wenn man zu wenig tut, kann das in die umgekehrte Richtung ausschlagen. Und selbstverständlich muss man sich auch die Frage stellen, ist da jetzt Gefahr im Verzug? Könnte da jetzt zum Beispiel der Herd irgendeinen Schaden anrichten, wenn der nicht abgeschaltet wird? Da muss man halt auch gewisse technische Vorkehrungen treffen. Aber letztlich bleibt der Restrisiko über, das man einschätzen muss.
Gesund betreuen, gesund bleiben. Wir reden heute mit Matthias Schmid. Er kommt aus Ebensee, pflegt seine 88-jährige Mutter zusammen mit einem Netzwerk aus Familie, aus Hausarzt, aus Nachbarn. Herr Schmid, Pflege ist ja ein Projekt mit einem unbestimmten Ende. Man weiß nicht, wie lange das dauern wird. Sie haben gesagt, Pflege ist Ihnen fast zu viel. Es geht bei Ihrer Mutter jetzt eigentlich noch um Betreuung, aber es kann natürlich auch einmal Pflege werden. Wie gehen Sie denn damit um, dass das jetzt ein Projekt ist, dessen Abschluss man sozusagen nicht kennt zeitlich?
Das ist wirklich auch eine mentale Herausforderung für mich gewesen, noch dazu, weil ich ja aus einer beruflichen, also von einem beruflichen Hintergrund komme, der ja genau das Gegenteil immer leisten muss, nämlich Dinge vorauszuplanen, Dinge möglichst zu verhindern, Eintreten von Risiken abzuwenden etc. Und da habe ich lernen müssen, dass man fast in den Tag hineinleben muss und sehr genau immer auf die Situation bezogen reagieren muss. Mhm. Und das ist ein Lernprozess, der ist wahrscheinlich auch nie zu Ende. Eben auch mit dem Hintergrundwissen, man weiß das Ende eben nicht, wie sich das entwickelt. Und wahrscheinlich ist es, wenn man es auf den Punkt bringen möchte, so, dass man im Prinzip darauf wartet, dass Ereignisse oder Umstände eintreten, die es dann für jedermann, also sowohl für die zu betreuende Person als auch für die Betreuenden, sofort offensichtlich macht, jetzt muss eine Änderung passieren. Mhm. Sonst ist man ja eher bemüht oder sind wir eher bemüht, möglichst Gleichförmigkeit herrschen zu lassen. Jede Veränderung ist, ja, verursacht Reaktionen, sagen wir mal so. Mhm.
Also Irritationen auch vermeiden, damit einfach dieses System, das man jetzt auch etabliert hat, gut weiterläuft und Sicherheit vermittelt für alle.
Genau, es ist ein sehr fragiles, labiles System, das da irgendwo in Balance zu halten ist.
Mhm. Fühlen Sie sich manchmal ein bisschen wie ein Jongleur?
Ja, kann man sagen. Also fast wie ein Tanz auf dem Vulkan ist es oft.
Ich hoffe, Sie sind Tänzer und
Künstler. Nein, überhaupt nicht.
Und es gelingt Ihnen auch gut. Aber bleiben wir kurz bei diesem Balance-Thema. Eines der großen Themen für alle Menschen, die jemand anderen betreuen oder pflegen, ist ja zwischen der Fürsorge für den Menschen, der Begleitung, Betreuung, Pflege braucht und der Fürsorge für sich selbst, also selbst ausgeglichen auch kräftig zu bleiben auf diese unübersehbare Distanz, von der wir gerade gesprochen haben. Wie schaffen Sie das für sich? Was ist Ihnen selbst wichtig, um auch quasi in Ihrer eigenen Kraft zu bleiben?
Ja, das muss man eben auch irgendwo in Balance, glaube ich, bringen. Also auf der einen Seite brauchst du natürlich ganz klar Abgrenzungen, Abgrenzungsmöglichkeiten. Also für mich ist sehr wichtig, dass ich weiß, ich habe auch Montag, Mittwoch, Donnerstag, wo ich nur bei speziellen Ereignissen zum Einsatz komme sozusagen, und sonst sind das Tage, die ich frei gestalten kann. Wichtig ist, glaube ich, auch über die eigenen Motive, warum man diese Betreuung leistet, nachzudenken. Und da ist es sicherlich so, dass in meinem Fall so, dass wichtig ist zu sehen oder wahrnehmen zu können, dass die Eltern sehr viel gegeben haben und ich daher auch bereit bin oder auch möchte, davon wieder etwas zurückzugeben. Das ist, glaube ich, mal für die eigene Position herauszufinden ganz wichtig. Und jetzt von diesem Aspekt absehend habe ich nur ein zweites entdeckt, eher ein uneigennütziges Motiv, nämlich, dass diese Sorge oder Fürsorge für die Mutter auch in gewisser Weise eine Sorge für mich ist, nämlich dahingehend, weil ich unbedingt vermeiden möchte, so ein psychosoziales oder psychohygienisches Thema, sozusagen, ich möchte mir nicht mal vorhalten müssen, ich hätte dieses oder jenes nicht getan, das aber in meinem Vermögen gestanden wäre, weil letztlich ist es ja in dieser Mutter-Sohn-Beziehung, Eltern-Kind-Beziehung, immer geht es immer um Abschied nehmen in irgendeiner Weise. Und wenn dann der Abschied vollzogen ist, der weltliche sozusagen, im weltlichen Leben, dann möchte ich nicht haben, dass er mir irgendwelche Vorwürfe dann vorhalten müsste. Also das ist ein bisschen ein uneigennütziger Aspekt auch.
Das ist das, was Sie ganz am Anfang ja auch gesagt haben, dass es doch stark um Beziehung geht. Also dass wir da über Beziehung, Verbindung, Verbundenheit auch reden. Trotzdem bleibt die Frage, man sollte, um genau das leisten zu können, was Sie jetzt gerade gesagt haben, auf jeden Fall gesund bleiben. Machen Sie da speziell etwas für sich selbst?
Ja, also ein gewisses Ausmaß an Sport ist für mich, körperliche Betätigung ist für mich, das war schon zu Berufszeiten, wo ich wirklich stark engagiert war, ein wesentliches Thema. Zeiten eben ganz bewusst mit der Familie zu verbringen, mit dem Partner zu verbringen, in meinem Fall auch mit den Enkelkindern zu verbringen. Also das ist für mich auch eine ganz wesentliche Quelle, diese Analogie auch zu sehen. Auf der einen Seite Enkelkinder heranwachsen zu sehen und begleiten zu dürfen und auf der anderen Seite Eltern begleiten zu dürfen, wo halt das Vorzeichen blöderweise ein anderes ist oder die Steigerung in der Zunahme der Fertigkeiten eben genau verkehrt herum verläuft. Und ich habe irgendwie festgestellt, Kindern gegenüber ist man da, glaube ich, toleranter wie Eltern oder Erwachsenen gegenüber. Also sozusagen am Kind sieht man schnell nach, dass es verletzend sich äußert oder etwas noch nicht kann. Während einem älteren Menschen sieht man das eher nicht noch, dass er das jetzt nimmer kann oder dass er da jetzt aggressiv geworden ist oder verletzend geworden ist in irgendeiner Aussage.
Also Sie erleben beide Pole sozusagen des Lebens und versuchen da auch einen emotionalen Ausgleich für sich zu finden und den haben Sie dann auch im Umgang mit den Enkelkindern zum Beispiel. Wenn man Pflege gut regeln will, wenn man Pflege oder Betreuung gut machen möchte, was würden Sie denn auch anderen empfehlen? Was sollte man da auf jeden Fall organisieren, Regeln festlegen?
Sich früh genug mit dieser Frage vielleicht auseinanderzusetzen, dass das einmal kommen könnte oder kommt. Und da vielleicht auch nicht zu übersehen, ein paar Eckpunkte. Zum Beispiel, wie ist das gesund, der Gesundheitszustand der Eltern? Welche medizinische Betreuung brauchen die? Sich dafür mal zu interessieren, damit man da eine gewisse Basiskenntnisse auch mitbringt. Oder auch zum Beispiel im Amtsumgang, Bank zum Beispiel, dass man das früh genug regelt, dass diese Geschäfte auch weiterlaufen können. Das ist, glaube ich, ein Punkt, das man ein bisschen vorausschauend, sind das Punkte, die man vorausschauend regeln kann. Ansonsten ist es eher, glaube ich, eine Kopfgeschichte und eben die Herausforderung, dass man sich auf das einlässt und akzeptiert, dass das nicht wirklich gut planbar ist.
Und man muss natürlich auch akzeptieren, dass die eigenen Lebenspläne da kurzfristig unterbrochen oder verändert werden.
Da sehe ich eben wieder die Analogie zu Kindern. Auch wenn man Kinder großzieht oder betreut, ist es so, dass da sehr vieles oft durchkreuzt wird. Da bestimmen doch ja auch oft die Kinder den Alltag oder den Tagesablauf. Man plant, man fährt auf Urlaub und dann wird das Kind krank oder
immer, es tritt
irgendwas ein. Irgend sowas passiert auch immer. Und jetzt ist es halt so, dass, wenn man auf Urlaub fährt, ist bei der Mutter irgendetwas, das vielleicht zu einem Aufschub bringt oder nicht zulässt oder so. Und das hilft mir schon, diese Analogie zu sehen.
Herr Schmidt, darf ich noch einen Punkt ansprechen, weil Sie Ihr großes Netzwerk beschrieben haben, mit dem Sie umgehen. Sie sind sehr strukturiert, Sie haben Pläne, es gibt Aufgaben, es ist möglichst viel geregelt. Sie haben auch schon gesagt, in der Familiendynamik sind Sie, der auch vorgeschoben wird, um mit der Mutter vielleicht schwierigere Dinge zu besprechen. Aber trotzdem ist so ein System konfliktanfällig, weil es halt unterschiedliche Rollen, Bedürfnisse oder Einschätzungen gibt, wie gut der oder die andere das alles macht. Wie lösen sich solche Konflikte auf? Wie gehen Sie damit um?
Durch offenes Gespräch. Das ist in der Tat, kommt das vor und zum Teil auch wie aus dem heiteren Himmel. Vater zum Beispiel war die Situation, Schrittmacher wird eingesetzt oder nicht. Wie geht man da jetzt damit um? Oder wird sogar Ernährungssonde ist zur Diskussion gestanden, wird jetzt eingesetzt oder nicht. Wir haben uns da einfach sozusagen kollegial als Familie, als Kernfamilie tauschen wir uns da aus. Und wenn es jetzt sozusagen in der Beobachtung, jeder hat da ein bisschen andere Position, etwas identifiziert wird, das man früh genug besprechen sollte oder wo jemand nicht mit kann, dann sind wir Gott sei Dank so aufgestellt, dass wir das auch aufgreifen und nicht auf die lange Bank schieben und uns da gut austauschen können. Das ist sehr hilfreich.
Also Sie pflegen das frühzeitige Gespräch, bevor Konflikte eskalieren.
Genau.
Sie sind ein Mensch, so nehme ich Sie jetzt wahr, der sich selbst sehr viel organisieren kann, der sich auch strukturiert um Unterstützung bemüht. Gibt es etwas, wo Sie noch mehr Unterstützung brauchen könnten oder wo Ihnen möglicherweise Unterstützung auch gefehlt hat bisher?
Persönlich eher nicht, muss ich sagen. Aber das hat auch damit zu tun, weil ich eben sehr gute Kontakte immer schon gehabt hatte. Auch jetzt, wie das damals losgegangen ist, wie kommt man jetzt zur 24-Stunden-Pflege, wie kommt man zur mobilen Betreuungsdienst? Diese Kontakte sind, das ist mir nicht so schwer gefallen, das herauszufinden und auch dann zu organisieren. Ich glaube, das Thema ist eher fast auf, was mich mehr beschäftigt, ist auf gesellschaftlicher Ebene fast zu sehen, dass das Thema noch nicht so im Mittelpunkt steht, aber glaube ich, ein sehr großer Prozentanteil der Bevölkerung von dem Thema betroffen ist. Und das läuft halt heute hinter dem Vorhang oder versteckt und einfach so, wenn man es halt tut. Das ist, glaube ich, noch nicht so ins Bewusstsein gerückt, dass das eine Herausforderung ist. Und mit zunehmender Tendenz, der Trend ist ja, wir werden alle älter, dass die Probleme eher größer werden. Und jetzt praktisch gesehen, was sich auch jetzt abzeichnet, ist der Beschäftigungsmangel in den Pflege- und Betreuungsberufen führt zum Beispiel dazu, dass am Wochenende eben keine mobile Dienstleistung erbracht werden kann, einfach weil das Personal nicht zur Verfügung steht. Und wenn sich das prolongiert, eben auf der einen Seite nicht mehr einsteigen in diesen Beruf, auf der anderen Seite über die Nachfrage steigend, wird das zu einem Problem führen. Und ob man das dann noch so handhaben kann, wie es jetzt eben gerade läuft, ist dann die Frage. Man wird ja selber auch älter, das wird man sehen.
Das heißt, die Unterstützung der pflegenden Angehörigen wird möglicherweise auch noch viel wichtiger als bisher werden, damit man diese Pflege auch gut bewältigen kann oder die Betreuung. Herr Schmidt, ich danke Ihnen sehr herzlich, wünsche Ihnen und Ihrer Mutter und auch Ihrer Familie, die da zusammenhilft, alles Gute.
Dankeschön, gerne.